Wenn ich noch mal zurückblicken könnte, würde ich mich viel früher selbst empowern und viel mehr oder viel weniger auf die Sprüche geben, die man so hört, wenn man mit 19, 20, 21 in dieser Branche ist. Also was ich mir da an sexistischen Sprüchen anhören musste und das auch wirklich an mich rangelassen habe, da würde ich, wenn ich noch mal mein Leben leben könnte, viel früher sagen, nee, das lasse ich jetzt nicht an mich ran.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Colleen Ullmann-Fernandes, die ihre Karriere in den frühen 2000er Jahren als Moderatorin beim Musiksender Viva startete und für den sie bis zum Jahr 2011 arbeitete. Heute ist Colleen auch eine erfolgreiche Schauspielerin mit unter anderem einem festen Part in Das Traumschiff. Sie hatte als Autorin eine regelmäßige Kolumne in der Süddeutschen Zeitung und sie moderiert für das ZDF diverse Wissenschaftssendungen, für die sie im Vorfeld auch aufwendig recherchiert. Jetzt hat die Ehefrau von Christian Ulm einen eigenen Podcast am Start. In der Audible Original Produktion Body Bits – Geheimnisse des Körpers begibt sie sich auf eine Reise durch die Wunderwelt des menschlichen Organismus. Wir sprechen über die Selbstheilungskräfte des Körpers, das Tabuthema Darmgesundheit, neue Männlichkeitsbilder, Sexismus in der Anfangszeit ihrer Karriere, Schubladendenken, Mut zur Hässlichkeit, die Kunst, die Signale des Körpers richtig zu deuten und darüber, warum ihr leicht hypochondrisch veranlagter Mann Christian der Albtraum vieler Ärzte ist. Colleen erzählt, warum sie als Kind unbedingt Supermarktkassiererin werden wollte, was sie für ein Zwischenfazit nach 2 Jahren Leben auf Mallorca zieht, wieso sie als Mädchen sehr unter ihrer dunklen Hautfarbe gelitten hat und weshalb sie sich als latent pessimistische Frau oft zum Optimismus zwingen muss. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Colleen Ullmann-Fernandes.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Hallo liebe Colleen, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Vielen Dank.
Colleen, du hast ab Ende Juli ein eigenes Podcast-Format und das heißt Body Bits, Geheimnisse des Körpers. Und es ist eine Audible Original Produktion, in der begibst du dich auf eine Reise durch die Wunderwelt des menschlichen Organismus. Ich frage mich, nachdem ich die erste Folge gehört habe, was hat dich nach der Produktion der ersten 12 Folgen am meisten geflasht? Wo warst du am meisten überrascht oder was hat dich besonders fasziniert? Weil ich glaube, da gab es einige Aha-Momente für dich.
Es gab definitiv einige Aha-Momente. Ich habe in der Vorbereitung ungefähr alle 5 Minuten bei meinem Mann angerufen. Ich habe mich ja in die ganzen wissenschaftlichen Studien eingearbeitet und habe dann so alle paar Minuten angerufen, weißt du, was der Körper alles kann? Und habe ihm das erstmal alles erzählt und dann habe ich die nächste Studie gelesen und wieder gedacht, boah, das ist ja krass. Also ich hatte auch ein wahnsinnig gutes redaktionelles Briefing. Man muss ja sagen, dass bei so etwas natürlich im Hintergrund auch eine wissenschaftliche Redaktion sitzt, die das alles vorbereitet, komprimiert, mir die Infos zur Verfügung stellt. Und das war für mich wirklich unfassbar erstaunlich, wozu der Körper in der Lage ist. Wusstest du zum Beispiel, dass wir, wenn wir uns die Fingerkuppen abschneiden, diese nachwachsen lassen können?
Krass, nee, wusste ich nicht.
Und der Mensch kann mit einem halben Gehirn leben. Wir haben ja auch immer Geschichten in der Sendung von Menschen, die im weitesten Sinne mit dem Thema zu tun haben. Und wir haben einen Protagonisten, der mit einem halben Gehirn lebt. Es ist unfassbar,
Wahnsinn,
wozu der Körper in der Lage ist. Wir haben ja diverse Themen und ich bin immer wieder erstaunt gewesen, was unser Körper alles kann.
Ja, vor allem, das ist ja das Stichwort Selbstheilungskräfte, die natürlich nicht alles in den Griff kriegen, aber es ist faszinierend, was der menschliche Körper in der Lage ist, ja, selbst zu heilen, ne? Wenn man ihm auch einen gewissen Support gibt. Das finde ich hochgradig spannend, dieses Thema, ne? Also was, wie du schon sagst, eine Fingerkuppe kann nachwachsen.
Ja, wir haben natürlich auch Beispiele aus dem Tierreich, dass ist ja auch ein Aspekt der wissenschaftlichen Forschung, dass man schaut, was können die, was wir nicht können und was können wir aus dem Tierreich lernen. Und da gibt es zum Beispiel einen Süßwasserpolyp, bei dem ist es so, wenn man ihm den Kopf abschneidet, kann er ihn nachwachsen lassen. Und das ist natürlich was, wo wir Menschen ganz neidisch draufschauen und denken, Moment, wie schafft dieser Süßwasserpolyp das? Und das ist eben ein Aspekt der Forschung, dass man guckt, was gibt es im Tierreich und wie können wir aus dem Tierreich für uns lernen? Und da gibt es unfassbar faszinierende Tiere und welche Konsequenzen man daraus zieht in der Wissenschaft, das behandeln wir auch alles in der Sendung.
Spannend. Nun gibt es ja heute ganz viel Informationen, die man sich online über unseren Körper holen kann. Also da gibt es natürlich auch viel, Bullshit. Also es gibt viel Quatsch, der da im Netz steht. Aber was würdest du sagen, ist dann in deinen Augen das Besondere an Bodybits? Also es sind ja komplexe medizinische Themen aus Wissenschaft, die da, glaube ich, verständlich präsentiert werden. Aber was ist für dich so der USP dieses Formats? Weil wie gesagt, man kann ja, wenn man irgendwas wissen will über Gesundheitsfragen, ja tausende von Seiten aufrufen, die einem auch Antworten liefern.
Also drei Punkte. Erstmal, das wird alles überprüft von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Also ich sitze da nicht und überlege mir, was ich über den Körper erzählen könnte, sondern wir haben eben diese wissenschaftliche Redaktion im Hintergrund. Dadurch hat das alles im übertragenen Sinne wirklich Hand und Fuß, was wir da erzählen. Zudem haben wir Breaking Science Themen. Also wir haben in der Themenauswahl darauf geachtet, dass es zu all dem sehr neue wissenschaftliche Studien gibt. Dadurch gibt es eben immer wieder auch Aspekte, wo wir sagen, früher dachte man das, aber im Februar kam die und die Studie raus und jetzt hat man gelernt, dass. Also wir haben die allerneuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und dazu gibt es immer noch ein Learning. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Sendung Altern uns anschauen, dann ist es nicht so, dass wir sagen, ja, wir altern alle, irgendwann sterben wir, dann ist Schicht im Schacht, goodbye. Sondern wir geben auch Tipps mit, wie man eben gewisse Alterungsprozesse aufhalten kann, weil es ja leider so ist, dass Alterungsprozesse zu Erkrankungen führen und an denen wiederum stirbt man. Und wir schauen, was ist Altern überhaupt? Was passiert im Körper? Was verstehen wir unter Altern? Wie kann man eben gewisse Prozesse hinauszögern? Also es gibt immer am Ende der Sendung auch so ein wichtiges Learning, was man selbst tun kann, um eben gewisse Dinge zu vermeiden.
Wie gut kennst du denn persönlich deinen Körper heute? War das eine Reise? Warst du immer schon sehr gut darin, auch auf dich und deine Körpersignale zu hören? Weil da sind wir Menschen im Zivilisationsstress ja häufig Meister, dass wir auch das gnadenlos wegdrücken, wenn der Körper uns eindeutige Signale gibt, aber wir sie nicht hören wollen.
Das ist absolut so und man fühlt sich auch immer wieder erwischt. Also zum Beispiel kommt immer wieder in der Sendung vor, wie wichtig Bewegung ist, wie wichtig Sport ist und dann denke ich immer, ah ja, stimmt, müsste ich auch mal wieder machen, mache ich dann aber doch nicht. Gesunde Ernährung, natürlich ist jetzt keine Überraschung, dass gesunde Ernährung natürlich für den Körper wichtig ist, kriegt man aber leider oft nicht hin, gerade wenn man eben so viel arbeitet wie ich und dann hängt man manchmal irgendwo an einem Flughafen und möchte sich eigentlich gesund ernähren, aber dann gibt's nur McDonald's und Starbucks und ja.
Kenne ich auch, du, also es ist ein Drama, also am Airport mal irgendwas. Ich möchte einfach nur einen Salat haben, Menno, ne? Mit irgendwie Pute oder so. Gibt's aber meistens gar nicht. Das ist echt krass.
Ja, ja, das ist manchmal schwierig. Also gerade in Amerika war das super schwierig, sich gesund zu ernähren. Also auch unser Catering, ich will da jetzt nicht lästern, aber da ist man dann manchmal zum Set-Catering gegangen und dann gab's Chips und Schokoriegel. Und man hat sich gedacht, okay, habt ihr nichts anderes im Angebot? Ich fing dann irgendwann an, mir selbst so Essenspakete zu packen, um nicht nur Chips und Schokoriegel zu mir zu nehmen. Aber das war in Amerika ein bisschen schwierig mit dem Essen beim Dreh, weil es doch sehr fastfoodig war.
Ist, finde ich, generell, das hat natürlich nur dann bedingt was mit dem Körper an sich zu tun. Dieses ganze Thema Ernährung ist ja super wichtig, wie du auch schon sagst. Wir aber auch leider in unserer westlichen Zivilisation die Menschen auch zum schlechten Ernähren getrimmt werden. Gut, es ist eigentlich eine Eigenverantwortung, gar keine Frage. Aber wie du schon sagst, wenn es gar kein Angebot gibt und man zugeballert wird mit Fastfood, ist es natürlich auch ein bisschen fies. Ich will da niemandem die Schuld zuweisen, aber das ist ein mega spannender Themenkomplex, finde ich. Wie so die Menschen manchmal dazu richtig zu hingetrieben werden, auch durch Tricks der der Lebensmittelindustrie wohlgemerkt, ne? Fast Food, Convenience, also finde ich sehr, sehr spannend, das Thema.
Auch übermäßig viel Zucker. Habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen, dass früher eben nur die Süßwaren gezuckert waren und mittlerweile sind, ich weiß nicht mehr, ob es 80% oder 90% waren, aber mittlerweile sind die meisten Lebensmittel im Supermarkt gezuckert. Soßen, wo früher eben kein Zucker drin war.
Gewürzgurken, so all so ein Kram.
Zugeballert, ja, das ist wirklich schlimm.
Aber ich hatte ja schon gefragt mit dem, also wie oft du auf deinen Körper hörst und wie gut du ihn kennst. Passiert es denn auch heute noch, dass du mal wirklich ein eindeutiges Warnsignal bekommst vom Körper und dann das doch etwas länger wegdrängst, bis es dann nicht mehr geht? Weil ich frage das, weil es mir häufig so geht. Weißt du, ich habe jetzt gerade wieder Probleme mit meiner Ferse, obwohl ich schon seit Wochen Schmerzen hatte, wo ich sage, Vollpfosten, hör doch einfach mal auf deinen Körper und reagiere eher.
Ja, definitiv. Dass man immer denkt, geht doch noch irgendwie. Deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, sich Regenerationszeiten zu nehmen. Also das ist das, was ich wirklich gelernt habe aus dem Podcast, wie wichtig eben auch Regeneration ist, weil das ja oft so ist, man hat ein Projekt und man hat ein anderes Projekt und man hat dazwischen, ich sag mal, vielleicht 1,5 Wochen frei. Und dann kommt oft das Management und sagt, ja, aber kannst du nicht noch und können wir denn nicht in diesen Zeitraum quetschen? Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man sagt, nein, ich brauche diese Regeneration zwischen zwei Projekten. Und ich glaube, deswegen hat es mich jetzt auch gesundheitlich letzte Woche so ein bisschen umgehauen. Wir hätten ja eigentlich letzte Woche schon gesprochen, weil einfach alles zu dicht war und ich einfach diese Regenerationszeit nicht hatte. Und ich habe jetzt gemerkt, dieses Auskurieren und sich ein bisschen hinlegen und dann eben nichts machen, das ist total wichtig. Und das braucht der Körper auch. Und gerade mein Körper hat es extrem gebraucht. Ich bin jetzt viel rumgereist. Ich war irgendwie auch so ein bisschen fertig, weil ich in so unterschiedlichen Temperaturzonen unterwegs war. Ich habe eben in Miami gedreht, dann an der Arktis, was natürlich ein riesen Temperaturunterschied ist. Und all das, habe ich gemerkt, hat meinen Körper extrem belastet. Und ich glaube, ich muss generell mehr auf Regenerationszeiten achten.
Hast du denn auch immer schon ein gutes Verhältnis zu deinem Körper gehabt? Auch das ist ja, was wir Menschen teilweise lernen müssen. Also gerade auch wir Männer, wir nehmen den Körper immer so als Werkzeug einfach dankend an, aber spüren uns nicht richtig. Hast du immer schon ein gutes Verhältnis zu deinem Körper gehabt oder gab es da auch mal Phasen, wo du ihn auch ein bisschen zu arg rangenommen hast? Du hast immer schon ein sehr busy Leben gehabt, du warst immer schon sehr viel unterwegs, hast sehr viel gearbeitet und da kann das ja auch schnell mal unter die Räder kommen. Ne? So dieses bewusste Gefühl für den eigenen Körper.
Ich habe meinem Körper schon viel zugemutet, die viele Reiserei, keine Regenerationszeiten, dann oft schlechtere Ernährung. Wobei, wenn ich zu Hause bin, achte ich schon drauf. Also wenn ich zu Hause bin, dann ernähre ich mich gut, aber beim Dreh fällt es mir manchmal schwer. Dann am Abend gerne mal ein Bierchen oder ein Wein. Da habe ich mich auch immer wieder erwischt gefühlt, weil das eben auch häufiger in der Sendung vorkommt, dass es heißt, Alkohol führt zu diesem und jenem. Und dann denke ich immer, ah, vielleicht mal ein Bierchen weniger. Ja, also ich habe meinem Körper schon viel zugemutet. Mein Körper hat mich auch immer mal wieder mit irgendwelchen lustigen Krankheiten überrascht, wo dann auch niemand genau wusste, was eigentlich bei mir los ist. Das war auch völlig absurd. Ich weiß noch, einmal hatte ich am ganzen Körper rote Punkte und stand so in der Notaufnahme mit irgendwie, weiß ich, 39 Fieber. Und die gucken mich nur an, sagen, ja, keine Ahnung, was da wieder los ist. Also mein Körper hat sich auch immer mal wieder lustige Dinge für mich überlegt.
Du bist ja nun sehr viel mit spannenden Projekten auch wissenschaftlich unterwegs und tauchst in Details ein. Und jetzt gerade bei dem Thema Gesundheit, würdest du bei dem, was du jetzt auch durch Bodybits gelernt hast, sagen, dass Männer schon häufiger Sorgenkinder sind, was so der Bezug zum eigenen Körper betrifft, dass sie sich doch eher nicht so um ihn kümmern, dass sie sich so ein bisschen rauskoppeln aus diesem Gefüge Seele, Körper, Leib, dass sie einfach sagen, mein Körper muss mir gehorchen, ne? Also ich kenne keinen Schmerz. Oder ist das am Aufbau? Würdest du sagen, Männer sind da inzwischen ein bisschen, haben mal so ein bisschen dazugelernt die letzten Jahrzehnte?
Ja, spannender Aspekt. Habe ich mich in diversen anderen Projekten schon mit auseinandergesetzt. Also Rabenväter oder Superdads zum Beispiel für ZDF Neo. Da kommt genau das zur Sprache, weil es gibt da ja auch wissenschaftliche Studien zu. Und es ist wohl so, dass Männer nicht so schnell zum Arzt gehen wie Frauen. Also die brauchen immer so ein bisschen, wollen sich Schwäche nicht eingestehen, was natürlich auch mit einem gewissen Männlichkeitsbild zusammenhängt und mit dem, wie Männer erzogen werden. Indianer kennen keinen Schmerz etc., diese ganzen schwachsinnigen Sprüche. Und das ist ein großes Problem. Und ich hoffe, dass da viel aufbricht. Und ich hoffe, dass wir neue Männlichkeitsbilder haben werden. Und deswegen ist es mir auch total wichtig, mit meiner Kinderbuchreihe auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Also Lotti und Otto, wo Otto eben auch sensibel ist und sich traut, auch zuzugeben, wenn er Angst hat oder wenn ihm irgendwas wehtut. Und das ist mir total wichtig, für ein anderes Männlichkeitsbild zu sorgen, denn das eine führt zum anderen. Also Jungen weinen nicht, Indianer kennen keinen Schmerz, bloß keine Schwäche eingestehen. Das ist höchst problematisch. Und da gehen wir eben bei Rabenväter oder Superdads sehr ausführlich drauf ein, wozu das führt und dass eben Männer nicht so schnell zum Arzt gehen, wenn ihnen etwas wehtut.
Tja, das ist wirklich ein Thema für sich. Ich bin da sanft optimistisch, dass sich tatsächlich da so ein bisschen was ändert im Bewusstsein. Aber es ist noch ein etwas längerer Weg, glaube ich, bis die Kerls da mal sich komplett mal neu resettet haben. Colleen, in der ersten Folge von Buddy Bits, da geht es um unser größtes inneres Organ, nämlich den Darm. Und der konkrete Fall zum Thema Darmgesundheit anhand von dem betroffenen jungen Mann Jan zeigt ganz deutlich auf, Gesundheit und Psyche hängen öfter zusammen, als wir es glauben. Sollte die Medizin und Ärzteschaft das bei der Behandlung von Erkrankungen nicht noch viel mehr in Betracht ziehen, dass eben viele Krankheiten, das ist ja gerade bei diesem Jan so spannend, dass er von einem Arzt zum nächsten rannte und merkte dann, es kommt von meinem Darm und viele haben das einfach nicht erkannt und haben ihm sonst was attestiert.
Ja, definitiv. Also da gehen wir ja in aller Ausführlichkeit drauf ein, inwiefern Darm und Psyche sich gegenseitig beeinflussen. Also man vermutet ja auch, dass zum Beispiel die Nervenkrankheit Parkinson im Darm beginnt. Und zwar ist es ja so, dass viele Parkinson-Erkrankte erst unter Verstopfung leiden, bevor sie Probleme mit der Motorik bekommen. Und diese Darm-Hirn-Achse ist wahnsinnig spannend. Da gehen wir in aller Ausführlichkeit drauf ein. Und dieser Zusammenhang zwischen Darm und Psyche oder Darm und Gehirn war mir vor der Sendung auch nicht in dem Ausmaß bewusst.
Also ich kann es nur wirklich empfehlen. Ich konnte ja leider nur die erste Folge bislang hören, aber ich bin auf jeden Fall bei den nächsten auch dabei, weil das ist total spannend gewesen. Ich muss dich natürlich auch fragen, liebe Colleen, was tust du denn ganz konkret für die Darmgesundheit? Weil das ist auch so ein Thema, was vernachlässigt wird. Ich fasse mir an die eigene Nase. Aber es ist auch witzigerweise ja auch so ein bisschen Tabuthema auch immer noch, finde ich. Ach, darüber redet man nicht und huch und der Darm und Stuhlgang und also das merkt man schon, ist so ein bisschen schambehaftet, finde ich, in unserer Gesellschaft, das Thema.
Definitiv, das habe ich auch gemerkt bei der Aufzeichnung. Wenn man so Dinge über den Darm erzählt und über den Stuhlgang, das sieht man ja zum Glück nicht beim Podcast, aber ich bin mir sicher, dass ich auch leicht rot war bei der einen oder anderen Moderation. Also zum Beispiel, das finde ich auch ein krasser Fakt, dass in unserem Stuhl sich mehr Darmbakterien befinden, als Menschen auf der Erde leben. Also über 40 Milliarden, das erzählen wir auch in der Sendung und das ist halt natürlich irgendwie auch so ein bisschen leicht unangenehm, wenn man über Stuhlgang etc. redet. Also Stuhlgang kommt sehr häufig vor, natürlich in der Darmsendung.
Logischerweise, ja.
Ja, und ich habe mir tatsächlich mal so Darmbakterien bestellt, aber die sind in irgendeinem Umzugskarton.
Also die sind schon längst, die sind schon gestorben jetzt.
Und da habe ich dann tatsächlich, ich schreibe mir ja immer was auf meine To-Do-Liste nach der Sendung und dann habe ich mir tatsächlich nach der Darmsendung auf die To-Do-Liste geschrieben, Darmbakterien neu bestellen. Habe ich aber tatsächlich noch nicht gemacht. Also da hast du mich jetzt dran erinnert.
Soll aber ganz toll sein, habe ich auch schon viel drüber gelesen. Also es gibt ja den Versuch, das im Supermarkt auch zu verkaufen in Form dieser Yakult, keine Ahnung, komischen Biokulturen, Joghurtkulturen. Das soll aber nicht ansatzweise so wirksam und gut sein, wie jetzt, wenn man sich tatsächlich diese Darmbakterien bestellt. Ne?
Also da ist ja oft auch Zucker drin in diesem ganzen Zeug. Also bei dem konkreten Produkt, muss ich sagen, weiß ich es jetzt nicht, aber oft ist da ja aller möglicher Schrott noch mit drin. Und da sollte man auf jeden Fall drauf achten und sich einmal durchlesen, was denn da sonst noch alles enthalten ist.
Wie sensibel und wie interessiert ist denn Christian, dein Mann, ganz konkret bei diesen Themen? Also war das für ihn ein Fest, dass du dieses Projekt hattest und ihm noch ganz viel spannende Infos geben konntest? Oder ist er schon so informiert gewesen, dass du ihm gar nicht mehr so viel Neues sagen konntest?
Definitiv war er sehr interessiert. Er ist ja auch ein bisschen hypochondrisch veranlagt und dadurch wusste er so einiges schon. Also manchmal habe ich ihn angerufen, hat er gesagt, ja, weiß ich längst. Aber ich würde jetzt mal sagen, so 70-80% der Dinge, die ich in der Sendung gelernt habe, kannte er auch noch nicht. Und da hat er dann auch gesagt, ich bin zu 100% Zielgruppe dieses Podcasts, weil ihn das natürlich sehr interessiert. Und weil natürlich jemand, der meint, permanent schweren Krankheiten zu haben, sich für all die Vorgänge im Körper sehr interessiert. Und da hat er wirklich einiges gelernt und hat gesagt, das höre ich mir auf jeden Fall an. Also meinen Mann habe ich schon mal. Einen Zuhörer habe ich jetzt schon.
Yes. Und ja, mich auch. Zwei schon.
Ah, gut, zwei schon. Gut, ich sammle
insofern hast du die Frage schon beantwortet, dann ist Christian schon derjenige, der schneller zum Arzt auch mal geht. Was ich übrigens nicht schlecht finde. Also ich finde es besser, vorsichtig zu sein. Klar, es ist immer so ein schmaler Grat, wo es dann vielleicht ein bisschen zu sehr, dass es dann ihm auch psychisch nicht gut tut, weil er so viel Ängste hat, ne? Und immer denkt, oh Gott, ich werde sterben, alles ist ganz schrecklich. Aber es ist ja gut, wenn man zum Arzt geht und wenn man Vorsorge betreibt. Also ist er da schon vorne weg? Also du musst ihn nicht irgendwo hintreiben und sagen, geh mal dahin.
Also er geht nicht nur zum Arzt, er stalkt seine Ärzte. Und ich glaube, jeder, der ihn als Patient angenommen hat, denkt sich, oh je, warum habe ich das so gemacht? Weil er natürlich permanent ankommt mit irgendwas. Jetzt habe ich das und jetzt habe ich jenes und auch immer das besser weiß. Also ich glaube, er ist so ein Pain in the Ass-Patient.
Aber dann ist natürlich auch das ein Elend mit diesen ganzen, wir hatten schon vorhin schon das Thema so viel Informationen im Netz. Was geht mir ja nämlich auch so, wenn ich mal was habe und denke, ich kann jetzt, bevor ich zum Arzt gehe, selbst mal recherchieren, da kann man ja sich verlieren und auf einmal liest man Dinge, wo man denkt, oh Gott, dabei ist es gar nicht schlimm, ne? Aber da stehen ja teilweise schockierende Sachen drin, die einen auf einen völlig falschen Weg führen. Insofern muss man da höllisch aufpassen.
Ja, wobei es ja auch beruhigend sein kann, wenn man liest, das und das kann es nicht sein aus dem und dem Grund. Also da gab es auch schon die ein oder andere beruhigende Nachricht, dass er dann irgendwie festgestellt hat, es fehlt dieses oder jenes Symptom und deshalb kann es diese oder jene Krankheit nicht sein. Also insofern, ich denke, ein breites Wissen über den Körper und über die eigene Gesundheit kann grundsätzlich nicht schaden.
Auch wenn man es dir null ansieht und bitte, also auch wenn du heute nicht ganz fit bist, du siehst wirklich locker 12 Jahre jünger aus, als du bist, trotzdem bist du in den 40ern. Ist es bei dir und Christian dann schon auch mal Thema Gesundheitsvorsorgetermine wahrzunehmen, weil auch das ist eine Sache, die nicht alle machen. Viele scheuen davor zurück, sei es Brustkrebsvorsorge oder bei den Männern die Prostatauntersuchung, all diese Dinge, die nötig sind irgendwann, teilweise erst ab 50 wohlgemerkt, aber das ist auch so ein Tabuthema. Und wie ist es bei euch? Seid ihr da gegenseitig euch auch am Muntern? Oder macht das jeder mit sich selbst aus?
Also er macht das natürlich alles, auch das, was
klar, logischerweise
im aktuellen Alter noch gar nicht nötig ist. Und dadurch werde ich da eben auch immer wieder dran erinnert, weil ich das natürlich bei ihm alles so mitbekomme. Insofern kann das bei uns nicht so leicht untergehen, was natürlich vor allem an ihm liegt.
Einen harten Cut mache ich und eine Zeitreise. Weißt du noch, was dein erster Impuls war als kleines Mädchen, was du später mal werden möchtest? Was so war so der Traum?
Also ich habe überlegt, ich war immer schon sehr pragmatisch und ich habe überlegt, was wird der Mensch immer brauchen. Und da kam ich relativ schnell auf Lebensmittel und dachte, ja, am besten arbeite ich im Supermarkt, weil das wird einfach was sein, was immer benötigt wird. Die Menschen werden immer essen und trinken. Und habe dann gedacht, ja gut, dann wahrscheinlich Kassiererin. Das hatte ich dann aber schnell wieder verworfen. Aber so der Pragmatismus in mir hat sich gedacht, damals schon, welcher Job ist krisensicher? Okay, Supermarkt.
Und mit was für Gedanken blickst du heute als erfolgreiche junge Frau auf deine Kindheit zurück? Ist das nur mit einem Lächeln oder hast du auch mal Phasen gehabt, wo du mit dir sehr gehadert hast? Oder wie ist so das Grundgefühl, wenn du an deine Kindheit zurückblickst?
Ich glaube, jeder hat diese Phasen, wo man mit sich selbst hadert. Also bei mir war es zum Beispiel eine Zeit lang so, dass ich tatsächlich Probleme mit meiner Hautfarbe hatte, weil ich die als nicht normal empfand. Was aber sicherlich auch mit den Identifikationsfiguren zu tun hatte. Ich habe Filme geguckt und der Love Interest war blond. Ich wollte einfach immer weiße Haut haben, ich wollte immer blond sein und das war was mich eine Zeit lang sehr belastet hat. Also ich wollte dann irgendwann auch nicht mehr in die Sonne gehen, weil ich natürlich recht schnell auch dunkler werde und ich empfand das früher tatsächlich als belastend. Und meine Mutter sagt, wenn ich Bilder von mir gemalt habe, dann habe ich mich deutlich heller gezeichnet, als ich war. Und das hat sie schon auch wahrgenommen, haben wir neulich nochmal drüber geredet. Also das war tatsächlich ein Punkt, der mich sehr belastet hat. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir diverse Role Models im Fernsehen haben, so dass eben junge Mädchen, junge Jungs, alle mit diversen Role Models aufwachsen.
Schulzeit ist auch so ein Thema für sich. Ich sag von mir aus, Schulzeit war für mich echt ein Pain in the Ass. Gar nicht, weil ich jetzt meine Mitschülerinnen und Schüler doof fand, aber so dieses ganze System Schule und oh, ich war immer faul, habe nicht gerne gelernt. Wie war das bei dir? Hast du das genossen? War das ganz smooth und sutsche oder auch manchmal eher so ein bisschen rumpelig?
War eher nicht so mein Ding, weil es einfach auch viel zu früh losging. Ich bin ja tendenziell eher eine Eule und habe so die ersten 2 bis 3 Stunden eher so ein bisschen verträumt aus dem Fenster geguckt und nicht so richtig, war nicht wirklich aufnahmefähig. Und dann, als ich langsam wach war, kam nur noch Kunst und alles, was man so eher Richtung Nachmittag macht. Also das war für mich insgesamt sehr schwierig aufgrund der frühen Anfangszeiten.
Kenne ich mich wunderbar an dir wieder. Also ich war auch nicht zu gebrauchen, dachte immer, was wollen die von mir hier um 8 Uhr schon in der Schule sitzen, ein Albtraum. Besonders im Winter, wenn es dann eiskalt war. Witzig ist übrigens, wir sind beide in Schenefeld, das ist ein kleines Örtchen vor den Toren Hamburgs, aufgewachsen. Also das Gymnasium Schenefeld, da bin ich zur Schule gegangen. Ich weiß nicht, wie lange warst du eigentlich in Schenefeld? Bis als Teenager, ne? Oder?
Ja, das ist ja lustig.
Lustig, ne? Also ich bin ja einen Tacken älter als du, deswegen haben wir da keine Schnittmenge. Aber ich fand das so charmant, dass du jetzt genau in der Örtlichkeit da aufgewachsen bist wie ich. Also wir kennen dieselben Ecken da, Eckhofplatz und all diese ganzen Sachen und das Schützenfest und so.
Das ist ja völlig absurd. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden getroffen. Also außer ich bin mit denen hier.
Guck mal, gleich zwei haben es ein bisschen zu was gebracht. Du mehr, ich weniger. Aber das ist doch irgendwie cool, ne? Schenefeld, das ist die Schmiede, du, ich sag's dir.
Wie absurd. Dann kennst du ja auch das Stadtzentrum Schenefeld und so.
Genau. Aber hast du das auch so mit warmen Gefühlen in Erinnerung? Das ist ja irgendwie ganz niedlich, dieses Örtchen. Das war ja auch ländlich. Man konnte ja auch dann recht schnell irgendwie auf eine Wiese. Oder war dir das schon damals ein bisschen zu piefig, wenn du ehrlich bist?
Ich mochte das gar nicht.
Oh.
Ich wollte da ganz schnell weg.
Du wolltest schnell weg, ne? Ja.
Ich fand Schenefeld so schrecklich. Ich find's auch nicht mal schön. Es tut mir jetzt leid für alle Schenefelder, die zuhören. Aber ich finde es einfach nur hässlich.
Schön ist es auch nicht, natürlich. Es ist halt nicht so stressig, wie als wenn man jetzt, glaube ich, als Kind in Altona oder Eimsbüttel, ne, wo es eben mit Straßenverkehr rougher ist. Das meine ich, dieser Ort ist, das sage ich selbst, wo ich da gewohnt habe, wirklich potthässlich. Da bin ich dein Team. Aber es ist halt an am Rand von Hamburg gewesen und das war, fand ich so ganz angenehm, dass es ein bisschen ruhiger war.
Man hat einen Garten, wir hatten einen Wald in der Nähe. Das ist schon ganz nett, aber ich fand es trotzdem nicht so gut.
Du, alles gut. Was wunderst du an deinen Eltern, wenn du heute zurückblickst auf dein Leben am meisten?
Also die haben mir Bodenständigkeit und Sparsamkeit mitgegeben. Und ich erlebe das oft, wenn man so mit anderen Leuten in dieser Medienbranche zu tun hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber die gehen teilweise echt anders um mit diesen Themen Geld und so. Also ich habe da so eine extreme Sparsamkeit in mir, dass ich da teilweise nicht mal rauskomme. Obwohl ich mir gewisse Dinge leisten könnte, muss ich das erst lernen, so ein bisschen Geld auszugeben. Und eigentlich bin ich ihnen ganz dankbar dafür, dass die mir so eine gewisse Bodenständigkeit eingetrichtert haben. Also zum Beispiel habe ich meine Socken immer geflickt, wenn da ein Loch drin war, anstatt mir neue zu kaufen. Und dann haben irgendwann Leute zu mir gesagt, ey, du hast so einen vollen Terminkalender und dann setzt du dich da drehst du es doch hin und flickst deine Socken, kauf dir doch einfach neue. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja klar, nee, natürlich könnte ich mir auch einfach neue Socken kaufen. Aber ich habe das so intus, diese ganze Thematik, das ist so tief in mir verankert, dass ich eher so eine Socke irgendwie 20 Mal flicke, anstatt mir einfach eine neue zu kaufen.
Du hast schon so viel spannende Sachen, auch durch deine Arbeit fürs ZDF und du machst so viel spannende wissenschaftliche Geschichten und hast Kinderbücher geschrieben, bist wirklich auf vielen Feldern aktiv. Gibt's noch irgendwas, was du in diesem Leben noch machen, erleben, lernen willst? Also ist da irgendwas auf deiner Bucketlist, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch machen, sonst kann ich nicht von dieser Welt gehen?
Ich habe neulich einen ganz tollen Film gedreht. Boom hieß der. Und da habe ich mal so eine ganz abgeschlodderte Person gespielt. Ich muss sagen, ich sah noch nie in einem Film so scheiße aus wie da. Und ich fand das gut. Und das ist tatsächlich so ein Aspekt. Also ich bin so dankbar für alles, was ich machen durfte. Vor allem so in den letzten 6 Jahren durfte ich so spannende wissenschaftliche Themenkomplexe angehen, so tolle Dokumentationen drehen. Alleine, dass ich mit Lautstark gleichberechtigt im ZDF eine Primetime-Sendung zum Thema Feminismus machen musste. Ich lief da ja am Dienstag um 20:15 machen durfte, meine ich. Das alleine, dafür bin ich so dankbar, dass ich so spannende Themen auf so tollen Sendeplätzen angehen durfte. Also ich spüre da einfach eine ganz tiefe Dankbarkeit und auch das Traumschiff, ne? Also was wir da erleben, das ist wirklich so surreal, wenn man dann mit tollen Leuten an einem schönen karibischen Strand hängt und denkt, boah krass, jetzt kriege ich noch Geld dafür. Also es ist einfach surreal schön, was wir da erleben dürfen und ich spüre eine wahnsinnige Dankbarkeit in mir für all das. Ich habe jetzt aber gemerkt, dass ich oft gegen so Frauenklischees anarbeiten muss. Also ich hatte zum Beispiel Beispiel einen Film, da habe ich die zweite weibliche Hauptrolle gespielt und da hatte ich mir mit der Kostümbildnerin überlegt, dass sie einfach so ein bisschen scheiße angezogen ist. Dann haben wir uns so Kostüme überlegt, die so hinten und vorne nicht zusammenpassen. Also kariert und gestreift gleichzeitig. So, und dann haben wir gedacht, das ist doch ganz cool, wenn die einfach mal so ein bisschen nicht so richtig gut stilistisch zurechtkommt. Und dann sagte die abnehmende Redaktion, das geht auf gar keinen Fall. Die ist die zweite weibliche Hauptrolle. Die muss irgendwie auch so Love-Interest-Potenzial haben. Also, dass die Leute sich den Film angucken und sagen, die finde ich aber geil. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und da wünsche ich mir generell, dass wir davon so ein bisschen wegkommen. Und dass man als Frau auch in einer Hauptrolle mal so ein bisschen blöd angezogen sein kann oder so schlimm aussieht, wie ich als Alex in Boom aussehe, wo ich wirklich, also richtig, man muss dazu sagen, der Film spielt an einem Tag und sie hatte an diesem Tag eine Magen-Darm-Erkrankung und so sah ich eben auch aus und das finde ich gut, dass sie da eben nicht mit einer Erkrankung hängt, aber irgendwie aussieht wie das blühende Leben, wie man es ganz oft hat in Filmen. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Mut zur Hässlichkeit ist jetzt übertrieben, weil es ja eigentlich auch normal ist, dass man, wenn man krank ist, auch krank aussieht. Aber ich wünsche mir, dass man da in Filmen sich ein bisschen mehr traut. Oder ein anderes Beispiel, ich habe in einem Krimi eine Mordverdächtige gespielt und dann stand im Drehbuch, die Kommissare wecken mich um 5 Uhr morgens. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann halt ohne Maskenzeit, weil ich bin ja gerade aus dem Bett. Und die so, nee, die hat sich schon geschminkt. Und ich so, wann hat die sich denn geschminkt? Die Kommissare klingelt, dann rennt die schnell ins Bad, zieht sich einen Lidstrich, macht sich Lippenstift drauf und macht dann die Tür auf oder was? Ja, also jetzt so ganz ungeschminkt, das wollen wir unseren Zuschauern nicht zumuten. Wo man denkt, ernsthaft, Leute? Und ich habe so dafür gekämpft, ich durfte das dann am Ende ungeschminkt machen, aber das war ein Kampf. Also das hat ewig gedauert, bis ich das durchbekommen habe. Und da wünsche ich mir einfach so ein bisschen mehr Mut zu sowas.
Ich finde Mut zum Realismus und kann ich auch immer nur wieder betonen, weil ich auch schon mit anderen Schauspielerinnen gesprochen habe, mehr Mut für Frauen ab Ende 40, Anfang 50. Da fehlen ja auch teilweise wirklich realitätsnahe Drehbücher. Ne? Da werden dann auch Frauen in so Klischee-Rollen reingepresst. Ist ja jetzt eine große Bewegung, dass da endlich mal realistische Drehbücher kommen. Nicht immer so ein Quatsch, dass man dann entweder als jung gebliebene 50-Jährige noch dann eine 30-Jährige spielen muss, weil irgendwie anders geht's nicht. Oder man ist dann schon als Großmutter verdonnert, wo man sagt, what the fuck? Es gibt ja auch wilde Frauen im Anfang 50, die müssen nicht gleich dieses Großmutter-Image, ne? Am besten nur noch Blumen züchten und sich um die Enkel kümmern. Da sind noch so krasse Bilder im Kopf teilweise, da ist noch viel Arbeit vor uns.
Ja, ich habe da neulich mit einer drüber geredet, die sich ganz stark in dem Bereich engagiert und die hat gesagt, es gibt ganz viele Teenie-Mütter im Film. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie meint. Und dann sagte sie, okay, ab jetzt rechne mal den Altersunterschied zwischen der Schauspielerin, die für die Mutter besetzt ist, und dem Filmkind. Und ich mache das seitdem. Ich google dann immer Geburtsdatum und google immer, wie alt ist die Schauspielerin, die die Mutter spielt und wie alt ist das Kind. Und dann komme ich tatsächlich meistens auf einen Altersunterschied von 13 Jahren. Und genau das meinte sie. Die Mütter sind viel zu jung besetzt. Man müsste eigentlich ältere Schauspielerinnen nehmen, macht es aber nicht, sondern sagt, ja, das passt schon. Und das ist wirklich totaler Schwachsinn. Und ich habe mich neulich über eine Serienabsage gefreut, weil sie dann gesagt haben, nee, du bist zu jung, wir gehen jetzt 10 Jahre älter. Und dann dachte ich so, ja geil, finde ich cool. Ich habe zwar die Rolle nicht bekommen, ist auch okay, ich habe genug zu tun. Aber das war so die erste Absage, wo ich so dachte, ja geil, finde ich gut.
Du hast es ja auch gesagt, die letzten 6 Jahre waren ganz besonders spannend, weil du eine unglaubliche Vielfalt hast. So neben der Schauspielerei eben auch die Arbeit als wissenschaftliche Redakteurin, Moderatorin. Du machst so viele Sachen. Was ist für dich der bislang unvergleichlichste Moment deiner Karriere? Ich weiß, eine schwere Frage, weil du hast wahrscheinlich schon viele Wow-Momente. Allein bei deiner Zeit, auch bei Viva, gab es sicherlich diverse Wow-Momente. Aber was fällt dir spontan ein? Was war bisher so ein Meilenstein, wo du sagst, das ist, da bin ich ganz besonders stolz drauf und das war ganz toll?
Das war tatsächlich der Moment, als die Anfrage für No More Boys and Girls reinkam, was wirklich wie Schicksal war, weil ich mich zu dem Zeitpunkt schon sehr intensiv in sämtliche Gender Studies eingelesen habe. Also Stevie Schmiedel von Pink Stinks sagte mal zu mir, das ist wirklich unfassbar. Du kennst Studien, die kenne ich nicht mal. Also ich würde wirklich behaupten, ich kenne für jede Gender Study dieser Welt. Und die kannte ich bereits, als die Anfrage für No More Boys and Girls auf mich zukam. Und ich bin überall hingerannt mit dem Thema, hey, wir müssen da was drüber machen. Hab dann ja auch mit dem Verlag, meinem Verlag an Lotti und Otto gearbeitet, was ja auch im weitesten Sinne mit dieser Thematik zu tun hat. Und ich weiß noch, wie der Verlag immer sagte, ja, ist ja süß, aber müssen wir das mit diesem Gender? Muss das sein? Und ich immer, ja, das muss sein. Und hab dann rauf und runter mit denen debattiert. Dieses Thema habe ich privat schon seit einem Jahr beackert. Und dann kommt die Anfrage vom ZDF und die wussten nicht mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Für die war das einfach, hey, wir mögen deine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung so gerne. Hättest du Lust, dich mit diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen? Wo ich zu denen gesagt habe, das mache ich eh schon. Ich kenne jede Studie in dem Bereich. Und das war einfach so ein schicksalshafter Moment, weil es eigentlich auch nur eine einmalige Zusammenarbeit sein sollte. Daraufhin habe ich dann mehrere Dokumentationen für ZDF Neo gemacht, bis ungefähr vor 4, 5 Jahren. Nee, Moment, wann habe ich die letzte gemacht? 2022, so in dem Dreh. Seit 4, 5 Jahren arbeite ich hauptsächlich fürs ZDF und mache eben für die mittlerweile sehr viele Dokumentationen. Und das war wirklich ein ganz schicksalhafter Moment, dass die genau mit meinem Thema auf mich zukamen.
Dann würdest du sagen, Vorherbestimmung ist manchmal tatsächlich, es gibt es manchmal, es gibt Dinge, die sind keine Zufälle. Oder es ist einfach zu skurril, dass man das noch als Zufall sehen kann, ne? Weil es einfach so passt.
Also es war krass, weil dann konnte ich nämlich meinem Verlag auch sagen, seht ihr? Das ist ein Thema. Das ist wichtig.
Wo viel Licht ist, ist auch manchmal Schatten. Kannst du mir auch sagen, was eine Riesenenttäuschung war oder die größte Niederlage deiner Karriere?
Also das ist mir jetzt erst im Rahmen der Viva-Doku so richtig bewusst geworden, inwiefern man, also das war für mich auch ganz krass, weil das so eine extreme Reise in die Vergangenheit war. Und das kommt auch in den Sendungen zum Thema Feminismus immer wieder vor, inwiefern durch die Kategorisierung von außen auch eine Eigenkategorisierung stattfindet. So, und da habe ich ganz klar gemerkt, wie ich mich einfach in gewissen Schubladen damit abgefunden habe, dass ich in gewissen Schubladen stecke, weil ich dachte, da gehöre ich hin. Und erst später habe ich wahrgenommen, nee, das hat mit mir persönlich gar nicht so viel zu tun, sondern vielmehr, wie der Blick von außen auf einen ist, aufgrund der Physiognomie, aufgrund des Typs, der man ist. Also ich habe ja schon so ein bisschen was Mädchenpüppchenhaftes und was das bedeutet, das wurde mir erst später bewusst, dass eben auch einfach aufgrund des Typs, der man ist, ohne dass ich mit einem konkret auseinandergesetzt wurde, dass man da in gewissen Schubladen landet und das auch einfach so annimmt, dass man sagt, ja gut, da gehöre ich hin, mache ich jetzt so. Und das hat ein bisschen gedauert, bis man das wirklich bewusst wahrgenommen hat, dass das jetzt nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern eher mit einer Kategorisierung von außen.
Kannst du denn noch sagen, wann so der Knoten geplatzt war, dass diese doch etwas verquere Wahrnehmung der Außenwelt, wie du so selbst beschreibst, so dieses püppchenhafte, modelmäßig, so ein bisschen, ja, die ist so hübsch und niedlich, aber ernst nehmen kann man die ja nicht. Wann hat da so ein Switch eingesetzt, dass du merktest, jetzt haben mich die Leute auf dem Radar, jetzt habe ich da tatsächlich was verändern können, dass ich anders wahrgenommen werde?
Tatsächlich so ein bisschen auch mit der Süddeutschen Kolumne, dass ich Texte verfasst habe und dann gemerkt habe, ich kann das ja. Ich durfte dann irgendwann einen Essay für den Spiegel schreiben oder dann durch die Süddeutsche Kolumne. Ich habe ja eigentlich für die Gesellschaftsseite geschrieben, einmal die Woche. Dann kam irgendwann die Anfrage, ob ich fürs Feuilleton schreiben möchte. Und dass ich dort Texte abgebe und die sagen, ja, haben wir keine Korrekturen, das kann man jetzt 1:1 so drucken. Das hat mir dann irgendwie gezeigt, Moment, ich kann ja mehr, als man mir vielleicht jahrelang zugetraut hat. Und wenn man dann irgendwie wahrnimmt, was man kann und wozu man in der Lage ist, findet eben auch, verändert sich der Blickwinkel auf einen selbst. Und das war aber wirklich ein langer Prozess.
Würdest du denn sagen, dass sich dann bis zu diesem Punkt, wo du merktest, ich werde anders wahrgenommen, ich habe auch Talente, die ich mir selbst gar nicht so zugetraut habe, man entdeckt ja manchmal auch später erst Talente, dass du immer wieder Selbstzweifel hattest oder hast du die nicht so zugelassen? Weil du warst ja auch schon als junge Frau erfolgreich. Da wird man ja auch schnell, ist man ja in so einem Strudel, dass alle einem auch immer nur sagen, wie toll man ist. Ne? Man kriegt eigentlich wenig Kritik und ist dann gar nicht so selbstkritisch. Warst du trotzdem selbstkritisch und hattest Selbstzweifel lange Zeit?
Ja, ich war schon selbstkritisch. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich dahin kommen kann, wo ich jetzt bin. Also wenn man mir damals bei Viva gesagt hätte, du machst später mal Sendungen zu wissenschaftlichen Themen, du arbeitest fest als Kolumnistin für die Süddeutsche Zeitung, das hätte ich im Leben nicht geglaubt, dass ich das machen darf und dass ich das kann. Insofern finde ich es auch total wichtig, was wir eben unseren Kindern mitgeben. Und das ist ja auch so ein Aspekt aus meiner Lotti und Otto Kinderbuchreihe. Da gibt's diese eine Figur, die mehr weiß als alle anderen. Und da hat dann der Verlag gesagt, ah, Herr Hase. Und dann habe ich gesagt, wieso Herr Hase? Das kann doch auch eine Frau sein. Ja, gut. Und dann haben die irgendwie so eine Frauen- oder eine weibliche Figur gezeichnet mit so dicker Hornbrille. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte, dass die jetzt was ganz Püppchenhaftes hat, weil das lernt man im Klischee immer. Also die hat dann so eine Wallemähne und so ein rosa Kleid an und so ein Blümchen. Kunigunde heißt diese Figur. Und das ist einfach so ein Typ Frau, den man so als Dummchen aus Filmen kennt. Und dadurch, wenn man selber so ein püppchenhafter Typ ist, denkt man, naja, ich kann ja nur in die Dummchenschublade und traut sich selber gar nicht zu. Und das ist mir total wichtig, eben weg von diesen stereotypen Bildern zu kommen, weil ich das selbst auch lernen musste, dass das ein Etikett ist von außen und dass das eben mit mir selbst gar nichts zu tun hat und dass ich mir durchaus auch zutrauen kann, mich mit komplexeren Themen zu beschäftigen. Und das war aber ein ganz weiter Weg daraus.
Aber umso toller, dass es jetzt seit vielen Jahren so läuft, da freue ich mich total für dich. Du lebst mit deinem Mann und deiner Tochter seit 2 Jahren auf Mallorca. Wie ist das bisherige Fazit des inzwischen ja gar nicht mehr so neuen Lebens? Aber ihr seid ja sicherlich, habt euch da ja jetzt eingegroovt. Was ist so das Fazit?
Also das ist völlig surreal. Ich hatte gestern so ein bisschen redaktionelle Vorbereitung für mein nächstes Projekt und habe mich da so in Unterlagen eingelesen. Und normalerweise mache ich das bei mir im Büro. Und dann dachte ich, ja, warum denn nicht mal am Pool? Und dann habe ich tatsächlich am Beckenrand das ganze Zeug ausgebreitet und war im Pool und habe dann am Beckenrand die Briefingunterlagen durchgelesen. Und das war völlig absurd, weil das war ja Arbeit, das war ein Arbeitstag. Und am Abend habe ich mich gefühlt, als hätte ich einen Urlaubstag gehabt. Und ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen auch. Also das kommt dann gleich mit, dass man so ein schlechtes Gewissen hat und denkt, das kann ja gar nicht sein, dass du so arbeitest, dass du hier im Pool bist und am Beckenrand deine Unterlagen hast und das jetzt durchliest. Also da nimmt dich ja keiner mehr ernst. Wenn man jetzt so ein Bild gepostet hätte, ich mit einem Schirmchen-Cocktail mit so Zeitschriften und Unterlagen am Beckenrand im Wasser, da würden ja alle sagen, ey, das ist doch keine Arbeit. Aber ob ich jetzt auf dem Bürostuhl sitze oder im Pool bin, macht ja für das Lesen gar keinen Unterschied. Aber das war ein bisschen surreal. Also da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, dass das jetzt mein Homeoffice ist. Weil man das selber gar nicht glauben kann, dass man so im Homeoffice arbeiten kann.
Aber gibt's denn irgendwas, was du manchmal auch vermisst? Ich bin jetzt leider nicht ganz informiert. Hast du vorher mit der Familie in Berlin oder in München habt ihr vorher gelebt, ne? In München oder Potsdam, also in der Nähe von Berlin. Gibt's da irgendwas, was du vermisst? Weil es ist ja schon ein anderes Leben, jetzt nicht so, als wenn man vielleicht nach Asien ziehen würde oder ganz woanders, wo eben auch eine ganz andere Kultur ist. Gibt's was du vermisst oder sagst du, nee, das ist alles schon Suche so?
Also tatsächlich gibt's keinen Majoran auf Mallorca. Also ich war jetzt in sämtlichen Gewürzabteilungen, in allen möglichen, also hier im lokalen Biomarkt und so weiter. Das gibt's nicht. Also ich weiß nicht warum, aber das ist tatsächlich so das Einzige. Und dann gibt's noch eine gewisse Süßigkeit. Ich will jetzt aber keine Schleichwerbung machen. Die gibt's hier leider auch nicht. Und ich fliege morgen nach Berlin. Ich muss mir das auf meine Liste schreiben, dass ich Majoran und diese Süßigkeit kaufe.
Aber nun ist es ja so, dass man ja auch einen Inner Circle hat, Freunde. Ist das easy, dass man sich trotzdem regelmäßig sieht? Du sagst ja selbst, du bist immer mal wieder in Berlin und ich kann mir vorstellen, dass ja auch Freunde euch besuchen. Oder ist das schon auch eine Art Zäsur, dass sich da ein bisschen was filtert, dass eben dann nur die ganz engen Freunde der Inner Circle ist weiter dann bei einem und man lernt neue Menschen kennen? Oder wie ist so die Erfahrung? Weil es ist ja schon ein Einschnitt, wenn man einen Lebensmittelpunkt komplett versetzt.
Also wir haben eigentlich gar keine Freunde. Insofern hat sich für uns nicht so viel geändert. Also ich hab sehr enge Bezugspersonen auf dem Traumschiff und die sehe ich dann ja auch sehr viel, weil wir drehen ja 4 Filme im Jahr, also es ist mir in diesem Jahr bewusst geworden, was wir da eigentlich alles weghauen. Mal ebenso nebenbei, ich mache ja auch noch andere Sachen. Das ist schon ein ganz schönes Pensum und da freue ich mich, dass ich da so tolle Menschen um mich habe.
Also ich nehme das jetzt mal an, dass das auch mit Augenzwinkern. Wobei ich finde, ich frage deswegen nach, weil ich das spannend finde, denn das Wort Freund ist ja auch überstrapaziert. Also ich glaube, mehr als eine Handvoll ist schon völliger Quatsch. Also Freunde sind ja nicht gute Bekannte oder so. Also ich finde, Freunde ist ja was, was Zeit bedarf, wo man wirklich sich committen muss. Und da finde ich es immer spooky, wenn Leute sagen, ja, ich habe ja 20, 30 Freunde, weil das kann gar nicht sein. Das sind für mich gute Bekannte, ne? Und
ja, absolut. Aber bei den Leuten auf dem Traumschiff würde ich wirklich sagen, dass das Freunde sind, weil man auch merkt, dass man auch so emotional zusammenwächst. Also was ich zum Beispiel ganz rührend fand, ich durfte ja beim diesjährigen Bundespresseball die Eröffnungsrede halten, wo ich super nervös war und mir schon 2 Wochen vorher überlegt habe, wo ich noch auf dem Traumschiff war, was könnte ich denn da erzählen und so. Und dann habe ich wirklich mit einem Freund auf dem Traumschiff darüber geredet, beziehungsweise der hat mir angemerkt, ach, du bist gerade so gestresst, warum bist du denn so gestresst? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe ja heute drehfrei und ich wollte mir schon mal Stichpunkte zusammenschreiben für meine Rede, für den Bundespresseball. Und dann hat er mir eine SMS geschickt, wo der mir so Stichpunkte zusammengeschrieben hat. Hat gesagt, hier Input für deine Rede, da habe ich mir wirklich Gedanken zugemacht. Und das fand ich so rührend. Und das ist wirklich was, was ich merke auf dem Schiff. Irgendwie, man hält da zusammen. Also da sind wirklich Freundschaften entstanden. Und da ist so ein ganz enges Verhältnis und man merkt so, man passt aufeinander auf. Und die Frage, wie geht es dir, ist wirklich ernst gemeint. Und das, finde ich, ist das Schöne. Das ist nicht so ein oberflächliches Branchen, wie geht's dir ist, sondern da wirklich auch diejenigen, die ich als meine Freunde bezeichnen würde, auch merken, wenn es einem nicht gut geht.
Wie gut sind denn deine Spanischkenntnisse inzwischen? Weil das Gemeine ist ja, dass es ja auf Mallorca generell, auf den Balearen oder auch in Spanien ja mit Englisch immer gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob du vorher schon Spanisch konntest, aber ist das auch so ein bisschen Work in Progress?
Also ist es so, in dem einen Supermarkt, wo wir hin und wieder mal einkaufen, da können die gar kein Englisch, nicht ein Wort. Was ich auch gut finde, weil dadurch sind wir gezwungen, Spanisch zu sprechen. Und was mich aber so ein bisschen worüber ich mich ärgere, ist, dass ich immer wieder die gleichen Worte nachschaue. Gewisse Vokabeln habe ich wirklich rauf und runter gelernt und dann sagt jemand was und dann braucht es einfach, bis man schaltet. Und da ärgere ich mich dann manchmal über mich selbst, dass ich denke, Mann, das kennst du doch eigentlich, das Wort. Warum musst du das jetzt zum 20. Mal nachgucken? Das ärgert mich wirklich. Aber dazu haben wir auch eine super spannende Sendung bei Bodybits, und zwar zum Thema Spracherwerb. Da haben wir einen Typen, der spricht, oh Gott, über 30 Sprachen. Wie viele genau, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Aber da geht es eben auch darum, wie man Sprache lernt. Und das, finde ich, ist auch ein krasser Fakt aus der Sendung. Also es ist ja so, man sagt, ja, desto jünger man ist, desto leichter kann man Sprachen lernen, weil man auch noch ein anderes Gehör hat. Also es gibt da zum Beispiel eine Studie mit Babys und da gibt es so einen Laut aus dem Hindi, den wir, wenn wir nicht mit Hindi aufwachsen, gar nicht mehr hören. Und Babys nehmen noch diesen Unterschied wahr, den wir Erwachsene gar nicht mehr wahrnehmen, es sei denn, wir sprechen Hindi. Und das ist total spannend, dass das Hirn irgendwann zumacht und sagt, ah, diese und jene Laute brauche ich nicht. Zack, ich höre sie gar nicht mehr. Also in der Sprachsendung habe ich auch so viel Spannendes über das menschliche Gehirn und über Spracherwerb und so weiter gelernt. Das war sehr, sehr spannend.
Auch ein Grund, dass ich da unbedingt dabei bleibe, weil ich bin leider das negative Beispiel für, dass man im Alter nicht mehr so schnell lernt. Also wir versuchen jetzt seit 3 Jahren unsere Spanischkenntnisse mal so auf ein gewisses Level zu hieven, aber no chance. Also im Markt kann ich mich auch verständigen oder zumindest einigermaßen fließend bestellen im Restaurant und ganze Sätze bilden. Aber sobald dann die Kellner mal oder Kellnerin mal dann nachhaken und denken, oh, die können ja Spanisch und fangen dann an zu plappern, denke ich so, ah,
ja,
das
genau,
ist dann
so
immer peinlich. Aber anyway. Colleen, hast du inzwischen für dich die Antwort gefunden, was dir im Leben wirklich wichtig ist oder auch am wichtigsten? Weil wir alle sind ja auf einer Lebensreise und wir brauchen eine gewisse Zeit, um das für uns herauszufinden. Einige Menschen finden leider nie darauf eine Antwort, was traurig ist, aber ich hoffe, du hast das inzwischen für dich herausgefunden.
Ich glaube, dass das Leben eben auf mehreren Säulen steht. Also ein Aspekt ist natürlich Gesundheit, das sagt man immer so dahin. Aber wenn man irgendwann nicht mehr gesund ist, weiß man, wie wichtig Gesundheit ist. Natürlich Familie und aber eben auch so eine berufliche Erfüllung. Viele wollen das ja oft nicht so zugeben, beziehungsweise heißt es so im Klischee immer ja, Familie, Gesundheit ist das Wichtigste. Aber ich glaube, dass man sich beruflich wohlfühlt und Dinge macht, die man wirklich auch vom Herzen macht. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Und da hoffe ich, dass ich weiterhin mich so tollen Themen widmen darf, weil man ja in dieser Branche auch wahnsinnig viel Bullshit machen kann oder muss.
Tell me more. Oder teilweise muss, weil die einfach Kohle reinkommen muss. Aber allein das Thema hier mit Trash-TV, da gibt's ja inzwischen eine ganze Industrie und Menschen, die erfinden sich ja für diese Branche, ne? Junge Leute, die wollen ja nichts anderes. Insofern sollen sie go for it.
Absolut, ja. Aber irgendwie scheint's ja auch zu funktionieren. Also mich wundert es doch teilweise sehr, wer mittlerweile alles als prominent gilt, wo man dann, wenn man fragt, wer ist denn das? Kenne ich nicht, wer, was hat die oder der denn gemacht? Ja, war so und so viel Platzierte beim Bachelor. Und man denkt, ach krass, das reicht mittlerweile, um als Promi zu gelten. Also es ist wirklich völlig absurd, weil irgendwie so der Inhalt teilweise in gewissen Bereichen dieser Branche überhaupt gar keinen Stellenwert mehr hat. Und desto mehr ich das wahrnehme, desto mehr möchte ich mich in den Inhalt fliehen, weil ich denke, man macht das ja nicht einfach nur, um sein Gesicht in die Kamera zu halten, sondern man müsste ja eigentlich ein Anliegen haben. Und mir fehlt oft ein Anliegen, was außerhalb, ich möchte gerne berühmt sein, liegt. Und das finde ich ein bisschen schwierig.
Wie wichtig ist es für dich, dich selbst und dein Leben immer wieder mal zu reflektieren, dich selbst zu hinterfragen und zu gucken, wo stehe ich jetzt eigentlich?
Ich bin ja sehr selbstkritisch, insofern mache ich das permanent. Manchmal auch vielleicht zu extrem, weil ich habe das Gefühl, dass Leute sich auch oft gar nicht so bewusst sind, wenn man Dokumentationen macht, wie viel Vorbereitung auch dahinter steckt. Also wenn ich 3 Teile lautstark gleichberechtigt drehe, bin ich einfach mal ein halbes Jahr damit beschäftigt. Und dann macht man eben Doku-Projekte, was nicht bedeutet, es gibt ja so gewisse Leute, die zum Beispiel Quiz-Sendungen moderieren, da kannst du dann 4 am Tag aufzeichnen. Das ist bei der Dokumentation genau das Gegenteil davon. Man arbeitet wochenlang und hat dann einmal 90 Minuten fertig oder 60 oder 45. Und dann werde ich manchmal gefragt, so in Interviews, ja, jetzt haben Sie die und die Doku, was machen Sie denn noch? Wo ich irgendwie denke, was ich noch mache. Ich habe jetzt monatelang an dieser Dokumentation gearbeitet. Ich habe super viel gedreht. Ich bin rumgereist. Ich habe mich eingearbeitet in das Thema. Ich habe jeden Tag gearbeitet, also teilweise 7 Tage die Woche durch, die letzten, weiß nicht, 5, 6 Wochen. Und dann fragt ihr, was ich denn noch mache. Ich habe gar keine Zeit, noch was anderes zu machen. Und da, glaube ich, unterschätzen viele den Arbeitsaufwand in der Dokumentation.
Ich weiß, ist eine große Frage, aber vielleicht fällt dir spontan was ein, wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst. Was ist da für dich die größte Herausforderung des Lebens gewesen? Also das ist ja eine Achterbahnfahrt und es ist nicht immer alles toll. Wo sagst du heute, das ist eine Herausforderung, auch weiterhin vielleicht?
Zu sich selbst zu finden und bei sich selbst zu bleiben. Ich merke das immer wieder in dieser Branche, in der ich mich befinde, dass ich manchmal wieder so ein bisschen von mir selbst wegkomme und gewisse Dinge mache, die ich eigentlich gar nicht mag. Also zum Beispiel hat mich das Überwindung gekostet, zu diesen Abendskleid-Preisverleihungen in der Hose zu gehen. Und ich weiß noch, ich habe beim Bambi moderiert und habe so gedacht, wenn ich auf der Bühne rumlaufen muss, möchte ich gerne kein langes Kleid oder einen langen Rock anhaben, weil da stolpert man einfach schneller. Und dann habe ich gedacht, ich ziehe am besten flache Schuhe an und eine Hose. Und ich weiß noch, wie die Fotografen auf mich reagiert haben. Also dann stand ich irgendwie mit so ein paar Frauen zusammen und dann haben die gesagt, so und jetzt machen wir das Bild nochmal ohne Kollegen, weil das finden wir nicht so schön. Das haben die tatsächlich gesagt, das finden wir nicht so schön mit der Hose. Wir wollen sexy Frauen in Kleidern, sagen wirklich die Fotografen zu mir. Und ich dachte so, oh krass, jetzt werde ich hier rausgeschickt, weil ich eine Hose anhab. Und so haben einige eben auf mich reagiert, dass die gesagt haben, ja, das macht ja gar nichts her. Das habe ich so viel gehört, das macht ja gar nichts her. Und ich habe mich aber in der Moderation, ich musste ja ein Mikrofon halten und Moderationskarten, viel wohler gefühlt, weil ich einfach wusste, ich kann nicht über ein Kleid stolpern. Ich habe jetzt eine Hose und flache Schuhe an. Und das sind dann so Momente, da würde ich sagen, kommt man manchmal so ein bisschen von sich selbst weg, weil man dann eben doch einem Zwang unterliegt, da irgendwie in einem super unbequemen Wallekleid irgendwo hinzugehen. Und das sind so Momente, wo man immer wieder auch zu sich selbst finden muss und für sich sagen muss, nee, Moment, das bin gar nicht ich.
Gibt's irgendwas, was du in deinem Leben gerne rückgängig machen würdest? Ich weiß, es muss eigentlich alles immer so kommen, wie es kommt, weil dadurch werden wir der Mensch, der wir heute sind. Aber wenn du mal in dich reinhorchst, gibt's irgendwas, wo du sagst, da habe ich vielleicht doch einen Fehler gemacht oder da hätte ich mich anders entscheiden sollen?
Wenn ich nochmal zurückblicken könnte, würde ich mich viel früher selbst empowern und viel mehr oder viel weniger auf die Sprüche geben, die man so hört, wenn man mit 19, 20, 21 in dieser Branche ist. Also was ich mir da an sexistischen Sprüchen anhören musste und das auch wirklich an mich rangelassen habe, da würde ich, wenn ich nochmal mein Leben leben könnte, viel früher sagen, nee, das lasse ich jetzt nicht an mich ran.
Was sind oder was waren für dich die wichtigsten Schritte zur Selbstliebe oder zum Selbstliebe ist so ein etwas umstrittenes Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass man ja Selbstakzeptanz, aber auch sich selbst mag und sich selbst wertschätzt. Und du sagst ja selbst von dir, du bist auch heute noch extrem selbstkritisch, du hinterfragst alles, aber es ist ja auch wichtig und gut, sich selbst zu mögen, zu akzeptieren. Was waren da für dich die wichtigsten Schritte, um das heute sagen zu können?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es immer wieder verloren geht, weil man immer wieder ganz stark an sich selbst zweifelt und das nicht so gefestigt ist bei mir. Also es ist schon so, dass ich immer wieder auch große Selbstzweifel habe und das ist auch so bescheuert, aber man braucht dann eben schon auch Feedback und ich ziehe mir negatives Feedback schnell an und insofern ist es auch immer gut, wenn Leute irgendwie schreiben, hey, die Dokumentation fand ich gut. Also auch so im Internet wird ja wahnsinnig viel gehatet und ich glaube, viele vergessen, dass dahinter ja auch Menschen stecken, die sich das wirklich auch anziehen. Also wenn ich irgendwie, und manchmal ist ja die Kritik völlig absurd, also wie sahst du denn aus, was hattest du denn an und so, aber ich lasse das dann wirklich an mich ran und denke so, oh ja gut, nee, die Jacke ziehe ich jetzt nicht mehr an. Und da ärgere ich mich manchmal über mich selbst, weil es wäre ja viel cooler, wenn man einfach drüber steht und sagt, ey, ich mag die Jacke aber. Aber wenn dann irgendwie 30 Leute schreiben, dass sie die Jacke bescheuert fanden, dann sortiere ich die halt aus dem Schrank, was total bekloppt ist.
Wann hast du dich zum letzten Mal oder zuletzt wirklich lebendig gefühlt? Also ein Moment, in dem du das Leben intensivst gespürt hast, weil ich glaube, das kennst du auch. Du hast natürlich ein ganz besonders spannendes Leben, allein durch die Dreharbeiten für das Traumschiff und die wissenschaftliche, also die Dokumentation, das ist ja mega spannend. Aber ich finde das immer so toll, wenn du wirklich jede Faser deines Körpers spürst und dich lebendig spürst. Wann war das bei dir zuletzt?
Also mit der Natur im weitesten Sinne zusammen. Es gab zum Beispiel einen Moment, da waren wir gerade mit so einem Traumschiff in Indien. Ja. Und da war dieser unfassbare Sonnenuntergang. Da gingen Farben ineinander über, die ich noch nie in der Natur in einer solchen Intensität gesehen habe. Und dann steht man da und schaut. Also für mich war das auch sehr emotional, weil ich war in Mumbai und ich habe meine Familie nach sehr vielen Jahren wiedergesehen. Und das war so krass, weil da waren diese Menschen, die kannte ich mein Leben lang, aber irgendwie haben wir es geschafft, uns 10 Jahre lang nicht zu sehen. Und dieses intensive Familiengefühl so auf einmal wieder zu haben und meinen Onkel Clio zu sehen, bei dem ich oft als Baby im Tragegurt vor seiner Brust hing. Und dadurch hat man so eine ganz besonders enge Bindung. Und das war so krass. Man fährt an diesen anderen Ort so weit weg und hat auf einmal so eine Familie, mit denen das so wahnsinnig herzlich war. Und ich war halt zweimal in Mumbai. Also ich bin von Mumbai nach Manila mit dem Schiff und dann wieder zurück nach Mumbai. Und dann verschwand Mumbai am Horizont. Die Familie hat mich gerade auf dem Schiff besucht. Und dann war das Meer auf einmal so rosa, weil die Sonne so wunderschön unterging und Mumbai verschwand so langsam am Horizont und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich wusste, ich werde meine Familie jetzt erstmal auch eine ganze Weile nicht mehr sehen. Und das war so ein wahnsinnig emotionaler Moment. Und so gibt's aber tatsächlich einige Momente auf dem Schiff, wo man sein Leben so ganz intensiv spürt. Und da muss ich wirklich sagen, diese Zeit auf dem Schiff generell ist wahnsinnig bereichernd für mich.
Was ist das bislang Mutigste, was du in deinem Leben getan hast, wo du von dir selbst überrascht warst, dass du diesen Schritt gewagt hast und dass du diese Komfortzone verlassen hast?
Ich verlasse eigentlich jedes Mal meine Komfortzone, wenn ich mich auf eine Bühne stelle. Das ist jedes Mal eine Hürde und da gibt's immer wieder Momente, wo ich echt so ein bisschen wie so eine Bühnenangst vorher habe und dann jedes Mal mich freue, wenn ich es geschafft habe.
Also Stage Fright ist ein bisschen Thema bei dir, da wummert's bei dir mit der Pumpe.
Kommt immer drauf an, was ich machen muss. Also bei Viva damals oder auch bei Bravo TV, wenn ich dann bei irgendeiner Veranstaltung war, wo Teenies waren, das war mir völlig wurscht. Also da bin ich auf die Bühne gegangen und habe, wie geht's euch, alles gut und so. Das war mir völlig egal, aber beim Bundespresseball zum Beispiel, wenn man da steht und weiß, da sind jetzt alle oder ziemlich viele auch wichtige Journalisten und Journalistinnen, und da kann es natürlich auch passieren, dass man irgendwie aus Nervosität irgendeinen Quatsch raushaut und dann am nächsten Tag steht das überall, was hat die denn da für einen Blödsinn erzählt? Und bei sowas habe ich natürlich ein bisschen mehr Angst, weil ich einfach weiß, hier wird schon auch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und was genau möchte ich eigentlich aussagen in meiner Rede? Und da hatte ich wahnsinnige Angst. Und das ist natürlich dann auch nochmal krass, wenn dann Herr Steinmeier da steht und Frau Bühnenbender und die standen ja direkt vor mir, weil die ja danach den Eröffnungswalzer tanzen mussten und haben mir so aufmerksam zugehört. Davor waren wir ja noch zusammen essen. Und das war dann natürlich so ein Moment, wo man nochmal mehr Angst hat und denkt, oh Gott, hoffentlich rede ich jetzt nicht aus Nervosität irgendein Bullshit. Und das sind dann so Momente, wo man dann so eine leichte Bühnenangst hat.
Aber umso toller ist es ja, wenn man es dann gewuppt bekommt, ne, und sich nicht total verhaspelt, dann ist es ja auch, glaube ich, ein ganz schönes und euphorisches Gefühl, ne, wenn man diese Momente dann auch gut performt hat, ne, trotz der großen Aufregung.
Ja, da war ich auch echt froh, als ich es hinter mir hatte.
Wann und wie oft brauchst du in deinem doch sehr herausfordernden Leben im positiven Sinne, weil du hast eine Familie und du fliegst so viel in der Welt hin und her, du hast so viele Projekte. Wann brauchst du mal Zeit nur für dich und auch mal Stille im Leben? Das ist, glaube ich, nicht so leicht für dich.
Ja, also das, es ist jetzt so, ich gehe jetzt demnächst in die Dreharbeiten für 2 neue Projekte und die hätten am liebsten direkt mit mir gedreht, also runter vom Schiff, zack, sofort ins nächste Projekt. Und da habe ich gesagt, nee, Moment, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen, um erstmal einfach auch so ein bisschen klarzukommen. Und diese Auszeiten sind, glaube ich, total wichtig, dass man einfach auch so ein bisschen Ruhe hat, bevor man ins nächste Projekt startet. Genau, also wenn es nach denen ginge, würden wir jetzt schon längst für die nächste Dokumentation drehen, aber da habe ich gesagt, ich brauche erstmal noch ein bisschen.
Da hast du auch inzwischen dieses Learning, dass du, weil ich glaube, wenn man jetzt Mitte 20 ist, da ist man dann noch weniger dabei, sich auch mal selbst zu konditionieren und zu hinterfragen, ist das jetzt eigentlich noch gut für mich und ist das nicht too much? Weil ich kann mir vorstellen, das sind ja alles tolle Projekte, auf die du Bock hast, ne? Und da ist es auch schwer, mal Nein zu sagen.
Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass es dann heißt, wir müssen den und den interviewen, der kann aber nur bis 23 Uhr. Dann müssen wir aber mit dem Auto noch zum nächsten Dorf fahren, wo wir dann XY interviewen. Da wären wir dann um 2 Uhr nachts. Und der andere kann aber nur um 7 Uhr morgens. Also wäre das dann okay für dich, wenn du nur so 3-4 Stunden schläfst? Hatte ich bei einer Dokumentation vor nicht allzu langer Zeit noch diese Diskussion. Und dann musste ich mich wirklich überwinden zu sagen, nee. Das mache ich nicht. Ich kann nicht mit 3-4 Stunden Schlaf in ein Interview gehen. Mal geht sowas. Aber wenn man das permanent hat, und das ist ja dann irgendwie so eine Tür, die man aufmacht. Also es ist ja so, der eine will, kann nur abends, der nächste kann nur morgens und das Datum und das Datum passt am besten. Also hat Colin wieder eine kurze Nacht von 3-4 Stunden. Und da habe ich mittlerweile gelernt, wenn so etwas bei einer Produktion viel von einem abverlangt wird, ich hatte eine Produktion, da war das ganz extrem, dass man dann auch sagt, nee Leute, ich brauche auch meine Ruhezeiten und das mache ich nicht mehr. Und man hat natürlich immer Angst, als schwierig zu gelten und oh, die macht nicht alles mit, die sagt nicht zu allem Ja und Amen. Aber das muss man dann irgendwann lernen zu sagen, nee, da ist jetzt eine Grenze erreicht und jetzt muss ich auch mal ein bisschen einfach mal wieder schlafen in der Nacht.
Wie und womit belohnst du dich selbst?
Indem ich mir frei nehme und dann auch da hänge und meiner Tochter irgendwie erst Pizza essen gehe und Eis essen gehe und noch eine Pizza und noch mal Eis und dann noch ein Eis. Also das sind so die Phasen, wo man sich selbst belohnt, wo man dann einfach frei hat und auch nicht so auf, also klar, mir ist natürlich bewusst, dass eine Salami-Pizza jetzt nicht das Allergesündeste ist. Also Natriumnitrit soll man nicht erhitzen und so weiter. Aber manchmal sagt man sich, okay, ich esse es jetzt einfach trotzdem.
Guilty Pleasure muss, finde ich, manchmal sein. Und wir alle kennen ja so ungesundes Essen, was wir aber nicht, also umso mehr lieben, weil es einfach so lecker schmeckt. Hast du ein klares Bild vor Augen, wo du dich in 10/20 Jahren siehst? Oder ist dir das suspekt, weil du lieber offen bleiben willst und ja, also go with the flow und wer weiß, was da noch alles an Möglichkeiten kommt? Oder bist du schon eine Frau, die auch relativ strukturiert sich Ziele setzt?
Also ich wünsche mir und ich hoffe, dass alles so weiterläuft wie bisher, dass ich weiterhin tolle Dokumentationen drehen darf, dass ich spannende Themen angehen darf. Und das wünsche ich mir einfach. Und ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Also es kommen so viele unter die Räder in dieser Branche und fangen dann an, irgendwelchen Bullshit zu machen. Ja, ich will da jetzt keine Namen nennen, aber manchmal tut es mir auch so ein bisschen leid, weil ich weiß, die hatten eigentlich andere Ziele und jetzt dümpeln sie herum und machen irgendwie eine Quatschsendung nach der anderen. Und da hoffe ich, dass es weiter so läuft wie jetzt.
Wobei man, ich schätze dich so an, du tust ja auch was durch dein Können ganz gezielt dafür. Und damit ich die Frage nochmal klar darstelle, es geht ja darum, dass viele sich so Listen aufschreiben und so richtig knallhart Ziele setzen. Und ich meine, du hast ja jetzt schon wahnsinnig viel erreicht, aber ist da noch irgendwie so ein Milestone, den du vielleicht auch erreichen willst? Oder würdest du dich damit selbst zu sehr unter Druck setzen mit so Dingen, die du gerne mal machen möchtest? Ne?
Also es ist oft so, ich hatte auch schon Themen, wo ich dann bei meinen Redaktionen saß, mit denen ich so zusammenarbeite und gesagt habe, ich will unbedingt eine Doku machen zu dem Thema. Und dann haben die gesagt, nee, hier Marktforschung XY sagt, will niemand. Und insofern ist es ein bisschen schwierig mit dem Thema Ziele setzen, weil es muss ja viel zusammenkommen. Es muss ja auch einen Markt geben für gewisse Themen. Und das ist jedes Mal enttäuschend, wenn man eine Idee hat und damit ankommt und total euphorisch ist. Und dann heißt es, die Marktforschung hat gesagt, dieses Themenspektrum kommt überhaupt nicht mehr gut an. Das will niemand sehen. Und dann geht man ganz enttäuscht nach Hause und denkt, ich hatte gerade erst wieder so ein Meeting. Da kam ich super euphorisch mit einem Thema an und dann hieß es, interessiert kein Schwein. Und das ist dann natürlich immer so ein bisschen enttäuschend. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig mit dem Ziele setzen, weil Zeit, Ort, Zeitgeist, das muss irgendwie alles zusammenpassen. Und wenn man sich zu viele Ziele setzt, kann es auch enttäuschend sein.
Mit welchem Lebensmotto bist du immer wieder gut gefahren? Oder vielleicht fallen dir auch zwei, drei ein. Es gibt ja so viele schöne, kluge Kalendersprüche.
Also, was neulich jemand gesagt hat, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Den fand ich total gut, weil ich bin so durch und durch. Also, ich habe die nicht durch und durch, aber ich habe eine leichte Tendenz dazu, pessimistisch zu sein. Und da habe ich gedacht, ja, okay, warum nicht sich selbst in Richtung Optimismus trimmen, dass man einfach denkt, weil ich denke immer tendenziell eher, wahrscheinlich wird alles schief gehen, aber warum nicht einfach mal vom Guten ausgehen?
Ja, ist doch toll. Also so auch dieses vielleicht den Mindset überlisten durch dieses positive Konditionieren, ne, würdest du sagen. Das kann man ruhig versuchen.
Ja, und das muss ich definitiv lernen.
Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast?
Mehr auf sich selbst und die eigenen Fähigkeiten geben und sich selbst mehr zumuten und vielleicht auch wieder das Thema Optimismus, einfach optimistischer sein.
Also du hast schon gehadert mit dir. Es gab da schon Kämpfe. Also du hast viel negativ gesehen, obwohl es ja eigentlich, ne, du warst ja auch so eine extrem outgoing Person oder bist es immer noch, aber gerade bei Viva warst du halt die quirlige Colleen, ne, die irgendwie alle lieb haben und die auch alle liebt, aber da höre ich raus, dass da ja schon auch ein Kampf manchmal in dir war.
Ich habe das damals tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, aber man hat dann später gemerkt, wenn es wirklich um relevante Themen ging, also bei uns war es ja auch mal so, dann kam der Bundespräsident vorbei und wurde interviewt, dann gab es irgendwie hier und da mal eine Dokumentation zu ernsteren Themen und da wurden nicht wir Frauen gefragt, ob wir das moderieren wollen, sondern das ging schon eher an die Männer. Und das sind so Dinge, die mir aber erst im Nachhinein so richtig bewusst wurden und da hätte ich, wobei ich habe auch hier und da mal hier geschrien und gesagt, das würde ich gerne machen, das hat niemand interessiert. Aber grundsätzlich hätte es mir, glaube ich, geholfen, wenn ich mir selbst mehr zugetraut hätte.
Colleen, ich wünsche dir viel Erfolg für die Audible Original Produktion Body Bits, Geheimnisse des Körpers. Wie gesagt, mich hast du als Fan und ich hoffe, dass es da noch viele weitere Staffeln geben wird. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, obwohl du ja noch etwas angeschlagen bist. Ich wünsche dir viel Energie, dass du ganz schnell wieder fit bist und danke dir von Herzen.
Dankeschön.
Alles Gute dir.
Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.